der letzten Wochen stand in mir aufzutauen. Ich fühle mich wie Michael Douglas, einst in Falling Down. Manchmal möchte ich mit einer Pumpgun Amok laufen. Und dann baller ich sie alle über'n Haufen. Manchmal möchte ich mit einer Pumpgun Amok laufen. Und dann baller ich sie alle.
So, moin, wir sind jetzt hier in Hamminkeln-Dingen. Habe ich das richtig ausgesprochen?
Dingden.
Dingden.
Dingden. Dingeling Dingdong.
Ja, das hört sich für mich schon genauso nach Karnevals-Hochburg auf jeden Fall an. Wir sind ja im Rheinland, aber Karneval, ist das hier noch so ein Ding oder ist das alles mehr so ein bisschen rheinabwärts?
Ja, doch. Also hier gibt es auch einen Karnevalsverein in Hamminkeln-Dingen. Da habe ich natürlich nichts mit am Koppel. Aber der Karneval, der strahlt bis hier aus. Also der geht sogar noch weiter bis Bocholt. In Wesel ist auch Karneval ziemlich angesagt.
Ja, der Niederrhein ist Rheinland und der Karneval strahlt auch bis rüber nach Westfalen. Also wenn du Richtung Coesfeld, Münster fährst, der Karneval ist etwas anders, vielleicht nicht ganz so euphorisch, dafür noch besser organisiert. Und hier am Niederrhein ist das so in between.
Okay. Ja, ich bin ja gebürtiger Saarländer und da wird sowas auch noch gefeiert. Jetzt nicht ganz so extrem wie jetzt, sag ich das mal, in Mainz oder in Köln oder in Düsseldorf.
Ist ein Landsmann von Erich Honecker.
Genau. Auch leider nicht verwandt oder so. Auch mit Lafontaine bin ich auch nicht verwandt. Ja.
Siehst auch besser aus.
Ja, danke schön. Ja, es gibt tatsächlich nicht viele Landsmänner von mir, so aus denen was geworden ist. So, es gibt noch Gerd Dudenhöfer, den großartigen Kabarettisten.
Ja.
Der ist Saarländer, aber ansonsten gibt es da nicht allzu viel. Leider kann ich nicht so mit viel punkten. Aber vielleicht reicht es dafür, dass ich irgendwann mal Kulturbotschafter des Saarlandes werde. Dann
Bringen
wir das wieder also Vordermann. Genau, warum bin ich heute hier? Ede und Schlafke sind beide Gründungsmitglieder der legendären Band Schließmuskel. Ihr seid ja beide Gründungsmitglieder, ne? Ihr habt die Band damals zusammen gegründet mit dem Techt am Schlagzeug und dem Böckler am Bass.
Gibt ja auch nur Gründungsmitglieder, weil es...
Ja, es ist nie ausgewechselt worden, ne?
Ja, aber wir haben nur mal einen zweiten Gitarristen dabei gehabt, den Dirk Dirchi, an dieser Stelle schöne Grüße. Wir sind eigentlich nur einmal mehr geworden und dann ist er wieder ausgetreten, aber die Basisband blieb immer zusammen.
Ist ja auch sehr ungewöhnlich, also über so viele Jahre jetzt irgendwie in der Urbesetzung noch quasi zu spielen.
Ja, ich meine, deswegen haben wir uns ja irgendwann auch aufgelöst. Wir haben zu dritt angefangen. Also Böckler, der kam später dazu. Wir haben damals gedacht, wir könnten so wie Trio aus großen Kneten ohne Bass Musik machen. Und dann kam dieser komische Hippie um die Ecke, Böckler. Wir wollten den eigentlich gar nicht, aber der tauchte immer wieder zur Probe auf. Und dann haben wir auch gemerkt, weil Böckler auch der Einzige ist, der klassische Gitarre also auch gelernt hat, ne, das zeigt er uns auch heute noch, haben wir doch gemerkt, dass das mit dem Bass doch irgendwie besser klingt.
Er ist aber bis heute der Neue. Er kam 1984 dazu, ne, war 84. Hm. Und er ist nach wie vor, ist er der neu dazugekommene. Jetzt muss man dazu sagen, der Techti, der Helmut Tettmeier und wir beide sind als Kinder ja quasi als Nachbarskinder groß geworden. Und der Helmut, der ist jetzt gerade ein bisschen krank an der Stelle. Schöne Grüße.
Bis dahin ist der wieder gesund.
Ja,
ob das erscheint.
Ja, aber ich wollte jetzt Mitgefühl zeigen.
Ja? Ach so.
und wir waren immer so als Kinder, Jugendliche zusammen und haben Buden gebaut und so. Und daraus ist dann letztlich diese Band entstanden.
Ich meine, man muss dazu sagen, 1983 ist ja auch so ein Jahr gewesen, was so in der Nachkriegs-BRD jetzt so ein bisschen, ja, wie sagt man denn, also es gab auf jeden Fall Ereignisse, also haben wir mal rausgeschrieben, Helmut Kohl wurde Bundeskanzler, zeitgleich war dann irgendwie auch der NATO-Doppelbeschluss, also war ja auch 83. Hm. Hatte das so irgendwie Einfluss auf euch als Band gehabt, so diese Ereignisse? Gab es da irgendwie Sachen, so die ihr mit der Band ausdrücken wolltet irgendwie, oder...
Also ganz kurz, also interessanterweise haben wir ja beide, Schlafke und ich sind ja Zwillingsbrüder, wir haben beide am 3. April Geburtstag, dem Geburtstag von Helmut Kohl. Und ich sage es ganz deutlich, das kann jeder wissen, ich habe immer gerne Schließmuskel gehört und dabei Pfälzer Saumagen gegessen. Also Helmut Kohl, ja, war natürlich die Karikatur unserer Jugend, ne? Wobei wir ihn jetzt, er spielte für uns als Politiker gar nicht so eine zentrale Rolle oder so. Wir haben ihn wahrgenommen.
Der war ja auch dann sehr lange Zeit da, ne? Der ging ja gar nicht weg, ja, die Birne. Ne?
Da hatten wir schon Geheimratsecken, aber immer noch da. Ja, haben diese Ereignisse auf uns Einfluss genommen. Ja, bei Untergang der abendländischen Kultur, da reden wir ja auch über den Atomkrieg, also die Texte handeln ja auch davon. Ne? Bums, ein Knall, ein dumpfes Grollen, da sieht man Saschis Köpfchen rollen. Da haben wir also Sascha Heen, damaligen Schmonzetten-Schauspieler, beschrieben, wie er den Atomkrieg erlebt. Sehr abstrakt, aber wir haben uns natürlich mit dem Atomkrieg und der ständig drohenden atomaren Zerstörung auseinandergesetzt. In Hamminkeln war ein großes atomares Lager, Sprengköpfe der US-Army und so. Und heute weiß man, dass 83, 84 ein paar Momente da waren, wo die Welt tatsächlich kurz vorm nuklearen Krieg stand.
Wir haben ja auch an dem Tag, ich meine, das ist jetzt 3 Jahre später, als Tschernobyl losging, da haben wir in Hamminkeln nackt Fußball gespielt.
Aus Gag, auf so einer Wiese, vor dem Proberaum.
Und ich glaube, das war natürlich auch nicht so eine, ja, für uns, das hat sicherlich irgendwie unterbewusst uns alles irgendwo beeinflusst. Aber wir haben das doch immer eher so humorvoll, glaube ich, aufgegriffen und dann weiterverarbeitet.
Ja, vieles war auch sarkastisch veranlagt und so. Und aber diese Sorge war schon da. Also man fühlte sich schon so ein bisschen dieser Bedrohung in gewisser Weise ausgeliefert. Ne? Und ich weiß noch, Tschernobyl, als wir da nach Fußball gespielt haben, wir hatten natürlich Schuhe an, ansonsten nichts. Dann fiel dann das gesamte Dorf vorbei. Das war ja dann irgendwie 1. Mai oder so.
Ja,
das war ganz. Und dann, ich weiß, unsere Eltern waren Lehrer und dann wurde ihnen gesteckt, dass ihre Söhne, also auf einer Wiese von einem Bauernhof nackt Fußball spielen. Es kam bei unseren Eltern nicht so richtig gut an. Und wir haben uns dann im Nachhinein auch gefragt, ob das so gut war, als dieser Fallout darüber kam. Ich meine, ob das so gesund war.
Sei dahingestellt.
Ja, aber wir leben noch.
ja, worauf ich eigentlich hinaus wollte, es ist ja doch so, dass Schließung ja eher so als Art Spaß, also Fun-Punk gesehen wird heutzutage auch noch, weil andere Bands aus dem Metier haben sich, also aus dem Punk-Metier generell haben sich ja anders dazu geäußert. Ob ich jetzt, keine Ahnung, von Toxoplasma war ja eher mit Bombe hin, Bombe her, den letzten holt die Bundeswehr, das war ja auch ähnlich irgendwie, nur halt anders abgearbeitet. Also bei vielen anderen Punk-Bands war immer so dieses Ernste und diese Endzeitstimmung halt irgendwie, aber das kam ja bei euch jetzt nie so rüber irgendwie. Und
ich glaube, das hat schon sehr viel mit unserer Herkunft zu tun hier am Niederrhein, weil das ist einfach natürlich was ganz anderes, ob du jetzt in Hamburg in der Hafenstraße groß geworden bist oder in Hamminkeln eben am Niederrhein in so einem Dorf. Ich glaube, das hat uns sehr beeinflusst und wir wollten auch zum Beispiel irgendwie das auch anders anpacken als Slime oder so, die wir natürlich damals auch gehört haben und Toxoplasma und was es da alles gab. Aber für uns wäre das irgendwie nicht so passend gewesen. Und deswegen waren unsere Texte, glaube ich, auch nicht so offensichtlich so politisch. Und wir haben das dann eher so humorvoll angepackt. Wobei wir natürlich auch immer mit dieser Fun-Punk-Schiene so ein bisschen Probleme haben.
Wobei, wenn ihr jetzt Untergang hört, also Nervenmüdel, Sonne ist der Tod für mich. Die Menschen denken nur an sich. Stiche treffen mein Gehirn, Ausschlag auf der ganzen Stirn. Und dann, oder der Strom, mein Leben wälzt sich murrend fort. Es steigt und fällt in krausen Wogen. Hier bäumt es sich, jagt nieder dort in stillen Zügen, hohen Bogen. Das sind ja Gedichte aus der deutschen Romantik. Also wir haben ja ganz viele unterschiedliche Aspekte gehabt. Wir waren ordinär, wir waren ein bisschen, heute würde man sagen, auch mal gerne mal ein bisschen assi so, ne? Also einfach auch um zu provozieren, um uns von unserem Lehrerelternhaus abzuheben, schon der Name Schließmuskel war Provokation, aber wir waren natürlich keine reine Punkband, also unsere Liebe zu Heinrich Heine oder zu diesen alten Texten, die wir da neu aufgelegt haben, die hat natürlich mit Fun-Punk jetzt eigentlich überhaupt nichts zu tun. Ne? Selbst unsere Songstrukturen teilweise ohne Refrains und so, die waren ja jetzt eher auch teilweise dann eher schwere Kost. Ne?
Wobei sowas wie, ich sag mal, Porno-Konsumenten, also dann
ja,
schon
war dann wieder so ordinäre. Waren, ja.
Ne? Das haben wir aber wirklich auch gemacht, das war einfach nur Spaß einfach an dem Witz und auch irgendwas wurde da auch bei uns sicherlich kompensiert. Ne? Wir haben ja auch irgendwo jetzt eine, ich sag mal, etwas schwierige Kindheit gehabt in unserem Elternhaus und ich glaube, das hat auch da das spielt da auch sehr viel mit rein, dass wir solche Texte gemacht haben.
Bei Porno-Konsumenten hat Böckler, unser Bassist, zum Beispiel im Hintergrund gestöhnt. Und da haben uns später dann Leute geschrieben, dass sie das sexuell erregt hat. weil sie dachten, das wäre irgendeine Dame. Es war aber Böckler, der hat aber so eine hohe Stimme. Heute noch, gerade auch wenn er singt und so. Und das hat uns, wir haben uns darüber natürlich bepisst vor Lachen. Ne? Und auch Porno-Konsumenten damals, jetzt der Song, der hat Schlafke gerade erwähnt, der war ja eigentlich, rekurrierte ja eigentlich auf Wir sind die. Was war das nochmal? Troops of Tomorrow.
Troops of Tomorrow von Exploited.
Von Exploited, dann haben wir eigentlich so ein bisschen durch den Kakao gezogen. Und da gab es noch so einen Song. Wir sind die Unreparierten.
Ja, ich meine.
Wobei Troops of Moria, glaube ich, auch nur ein Cover war von Exploited. Das ist, glaube ich, ursprünglich von Nevada's UK Subs, glaube ich.
Ja, irgendwie so.
Ja, die haben wir auch gerne gehört. Ich war übrigens mal Fahrer für Charlie Harper. Ach, das werde ich nie vergessen. Fällt mir jetzt gerade ein. Aber wir schweifen ab.
Ja, der liebt ja immer noch. Der spielt ja auch
immer noch mit
seiner der spielt ja immer noch mit seiner
Band. Holzmichel. Typ.
Super Typ.
Ja, der hat auch groß angekündigt, dass er auf Abschiedstour gehen. Und dann nach der Abschiedstour, 2 Monate später, gab es dann die neuen Tourtermine, mehr oder weniger.
Ja.
Der ist so ist er.
Ja.
Der Charles Bukowski, der ist Punk.
Ja, auch 83 habe ich hier noch als letzten Punkt zur politischen Einordnung des Ganzen. Im Juni 93 hat der Spiegel getitelt, AIDS, HIV, quasi so als eine der ersten Publikationen, die sich mit dem Thema bewusst auseinandergesetzt hat. Woraus ja dann, glaube ich, halt auch dann der Song, jetzt helfen wir mal auf die Sprünge.
HIV-Test.
Ja, genau. Mhm. Das war schon daran angelegt, oder? Also das war auch so ausschlaggebend wahrscheinlich für die Komposition von dem Text.
Also war schon, man darf nicht vergessen, also HIV, AIDS und so weiter, hat uns natürlich auch viele Jahre unserer Jugend auch, hat er zumindest reingestrahlt. Ich will jetzt nicht, also auch stark beeinflusst. Klar, dass auch die Sexualität beeinflusst. Man hat sich schon überlegt, wann man wo was macht und so. Und vieles war angstgeprägt. Ne? Vor allem hat man sich überlegt, was man nicht macht. Ne?
Ja.
Und war auch eine Menge Unsicherheit da. Und bei HIV-Test ist eigentlich ein geiler Punkrock-Song auch. Und wir wollten diese ganzen Eindrücke, diese Schlagzeilen auch so ein bisschen schlagzeilenartig verarbeiten. Ne?
Mhm.
Und dieses HIV-Test positiv findet mancher negativ, ist jetzt natürlich auch jetzt lyrisch jetzt nicht von der erster Güte und so, aber irgendwie passt es gut in die Zeit und war letztlich auch so ein Punk-Hit.
Mhm. Ja, nochmal so generell zum Verständnis. Wie seid ihr damals eigentlich wie seid ihr damals generell so zu Punk gekommen? So wie, ich stelle mir das jetzt hier nicht so vor, als ob man jetzt hier in Hamminkel in den Plattenladen geht und da sagt er,
doch, die also dann, echt. Ich glaube, zum ersten Mal Sex Pistols bei Mel Sundock gehört in dieser, was war das?
Der Mel Sundock Hitparade ist super hier.
Hitparade. Ja,
dann mal,
Ring. Ich meine, wir haben ja vorher natürlich sowas wie AC/DC und The Sweet und so weiter gehört, Glamrock und
Slade.
So. Ja. Slade. Und da war Punkrock natürlich ein gefundenes Fressen für uns. Also ich habe sofort gedacht, boah, das ist genau...
Holidays in the Sun.
Das ist genau das, was ich immer gesucht habe. Auch endlich mal ein Sänger, der nicht wie so ein Eunuche da oben rumgesungen hat.
Vorsicht.
Und so. Also... Das hat uns sofort ergriffen.
Anfang und dann kam The Clash, du kamst da mit Janie Jones um die Ecke.
Ja,
und dann dieser etwas dünne Clash-Sound, aber dann dieses Unerbittliche und so. Wir sind abgegangen wie die Raketen. Und ich weiß noch, Dead Kennedys, und dann irgendwie bist du so 17, machst dir irgendeinen Tuborg auf und hörst irgendwie Holiday in Cambodia. Mein Gott, war das geil.
Aber seid ihr dann nach dem Konsum von diesen Platten jetzt irgendwie innerorts ausgerastet und habt irgendwie angefangen, Scheiben einzuschlagen? Oder hat sich
das haben wir gemacht.
Haben wir dummerweise auch gemacht.
Ja.
Ich habe letztens noch ich habe mal fürs Plastikbomb 2001, als wir uns aufgelöst haben, eine sehr lange Schließmuskel-Story geschrieben und ich habe die jetzt mal so überarbeitet, habe mir da viel Zeit genommen und so. Da ist mir dann, habe ich auch nochmal drin gelesen, dass wir tatsächlich echt so viel Scheiße gemacht haben damals als Jugendliche wirklich. Und da war wirklich die Musik, hat uns tatsächlich da wieder auf gutem Wege gebracht, glaube ich.
Ja, aber es gab auch so Sachen, wir haben irgendwas gehört, irgendwie Toxoplasma oder irgendwie geilen Punk und dann sind wir wirklich losgegangen und haben uns da auch mit den Fußballprolls im Dorf angelegt oder haben da irgendwelche, muss man sagen, ne? Also wir waren dann auch teilweise irgendwie Spiegel abgetreten oder irgend so ein Scheiß, aber da waren wir jetzt irgendwie 14, 15 und dann ist daraus die Band erwachsen und als wir angefangen haben, selber Musik zu machen, da war das mit dieser, das war wirklich so, wie das ein Sozialarbeiter beschreiben würde. Dann waren unsere Aggressionen kanalisiert. Die Leute, die gegen uns waren früher, kamen plötzlich mit Schnauzbart und blonden Locken und so, wir haben das in der Zeitung gelesen, total geil und so. Und weißt du, plötzlich wurden aus Feinden Freunde. Ja. Unsere Eltern waren sogar bedingt ein bisschen stolz. Die sahen plötzlich ihre chaotischen...
Das hat aber lange gedauert.
Hat lange gedauert. Aber es war das. Durch die Musik wurden wir entkriminalisiert und unser Umfeld war auch plötzlich milder mit uns. Und wir konnten das alles auf der Bühne rauslassen. Und für uns war das natürlich trotzdem noch so das Ziel, wenn wir auf die Bühne gehen, da sind 300, 400 Leute, da müssen dann mindestens schon irgendwie 13 Scheiben zu Bruch gehen und irgendwie, ja, die Leute müssen dann irgendwie in den Ofen fliegen.
So dumm haben wir wirklich gedacht. Wir hatten auf jeden Fall was zu kompensieren. Unser kleiner Bruder, der ist ja auch 1981 bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Der war damals 8 Jahre alt, wir waren 14.
15.
Oder 15. Das hat natürlich die ganze Familie zerstört, eigentlich. Es war immer schon problematisch, aber da wurde es dann richtig problematisch. Und da genau zu dem Zeitpunkt, kurz danach, kam Punkrock. Und das hat natürlich uns irgendwie das Leben gerettet. Irgendwo, ne? Ja. Ich will es jetzt nicht überdramatisieren, aber es war schon für uns eine sehr, sehr schwierige Phase. Und da kam das dann auch selber, eine Band zu gründen, hat uns wirklich sehr weitergebracht.
Wir haben uns im Dorf mit Jungs getroffen, die auch wie wir dann irgendwie Springerstiefel trugen oder Doc Martens und kurze Haare hatten und Lederjacken und Ramones hörten und so. Und dann haben wir wirklich, wirklich mit den Jungs da jahrelang um einen Baum gesessen, haben Hansapilz getrunken und haben blöde Witze gemacht. Also wir waren wirklich so, wir waren Dorfpunks. Das ist wirklich, also das passender kann man es eigentlich nicht sagen. Und zwischendurch sind wir aber noch irgendwie, haben wir noch Leichtathletik gemacht und Fußball gespielt. Wir waren jetzt auch, wir waren Punkrocker, aber wir waren keine echten Punks. Also wir waren, Schlafke,
schon viele Punks in unserem
Umfeld. Mit rot lackierten Iros und so. Also es ist so, es war so eine Melange. Wir mussten natürlich auch noch zur Schule gehen und so, mussten unsere Abschlüsse machen. Also meinten wir zumindest und so haben wir dann ja auch letztlich getan.
Ne? Aber
also,
damals hast du ja wirklich, wenn du da irgendwie
ich hatte Mittelscheitel.
Iro hattest oder so, da hast du ja wirklich damals noch irgendwo angeeckt bei den Bürgern hier im Dorf. Das war natürlich was anderes, als wenn du in Berlin bist. Dann unser Schlagzeuger ist ja kurzzeitig, der Ticht, nach Berlin abgewandert, damals genau in der Zeit. Und wir hatten echt Schiss, dass der nicht mehr wiederkommt. Und er kam aber zum Glück, weil seine Mutter so gute Erbsensuppe zubereitet hat.
unter die Frikadellen, ne?
Ja, da kam er dann zum Glück wieder zurück. Ne? Und dann konnten wir die Band dann auch weitermachen. Und der eine Kumpel, der damals auch mitgemacht hat, der ist dann in Berlin verblieben, sag ich mal. Und dann haben wir hier die Band dann gestartet. Und sind dann natürlich auch nach Berlin gekommen, nach Hamburg gekommen, infolgedessen, Düsseldorf und so weiter, Coesfeld.
Aber so die Idee gehabt, jetzt mal irgendwie nach Berlin zu gehen oder Hamburg oder so, hattet ihr dann
für uns kam das irgendwie so nicht in Frage. Also für Ede und mich, glaube ich, ne, da waren wir, ich meine, du hast später in Wuppertal studiert.
Ja, ich habe in Wuppertal studiert. Ja, wir waren eher so bodenständig in der Hinsicht. Wir hatten ja unsere sozialen Kontakte und so. Mhm. Wir waren auch immer mit den Großstädten auch immer so ein bisschen gefremdet. Ich meine, es war geil, in Berlin Platten aufzunehmen, irgendwie Preußenton und Vielklang. Und da waren super Typen. Wir fanden die Stadt auch geil und so. Aber irgendwie waren wir keine Großstädter.
Aber man muss natürlich auch immer sagen, hier vom der Niederrhein ist jetzt auch nicht so weit entfernt vom Ruhrgebiet. Ich habe dann später ja auch in Duisburg studiert und habe da alle Leute kennengelernt, sei es, was weiß ich, Eisenpimmel oder Köln ist ja auch nicht weit, die ganzen Leute da. Und hat man da auch nicht so viel vermisst, wenn man hier, es war nicht weit bis zum Ruhrgebiet, bis nach Oberhausen.
Also wenn man Action wollte, konnte man
da immer
fußläufig mehr
oder weniger. Na klar, na klar. Und wir haben natürlich auch, wir waren ja auch Fans von Deutschpunk und so und wir sind ja als Fans quasi zu Musikern geworden, ne? So wie so ein Kloppo, der da irgendwie in der Kurve steht und ein Trainer wird oder so. Also wir waren ja wirklich auch Fans der Hosen. Natürlich haben wir die, ich weiß nicht, wie du mit der Opel ging, um die Ecke kamst und so, ne? Und Mama kam runter und hat uns so Schnittchen gebracht.
Das war ja drei. Wann hat die uns mal Schnittchen gebracht? Kann ich mich nicht dran erinnern.
War das der Alte? Und dann, nee, haben wir die Hosen gehört. Und ich weiß, waren das total geil. Opel Gang fanden wir auch super. Ne?
Das war 83, ne?
Ja, das war so mit Gründung unserer Band wurden wir da Fans. Wir hatten ja nur eine Gitarre und einen Kassettenrekorder. Wir waren ja keine Band im eigentlichen Sinne. Wir hatten auch keine Anlage und so. Mhm. Wir haben da irgendwas in Kassettenrekorder gebrüllt. So waren die Anfänge. Und als wir dann die Hosen gehört haben, und die haben ja schon richtig produziert, da waren wir natürlich auch Fans und dann sind wir zu den Konzerten gegangen und haben da, ich weiß noch, in Förde gab es eine Riesenschlägerei und wir mittendrin, Hosenkonzert, dann dachten wir uns auch, das wäre völlig normal, irgendwie so ein Punkkonzert. Danach hauen sich irgendwie alle auf die Fresse, es war irgendwie so, es war eine interessante Variante, ne? Bis uns irgendwann mal klar war, es könnte auch schön sein, einfach nur mal einfach die Musik zu feiern. Mhm. Und als wir dann später quasi als Fans Vorband wurden, war das natürlich für uns echt lustig, so mit den Toten Hosen zusammenzuspielen oder dann eben auch mit den Abstürzen, Brieftauben und Mimis auf Tour zu gehen. Ne?
Du greifst gerade vor.
Da komme ich später noch zu.
Sorry,
Das habe ich alles hier auf meiner Liste stehen.
Das ist Alter.
Ja, also 86 habt ihr dann die, die kommen letztlich zu uns eingespielt. Das war ja, glaube ich, eine Single, klassisch, ne? So vier Songs, ne?
Die sechs Songs, die kamen da schon raus, 86.
Sechs? Ne?
Eine Sechs-Song-EP war das, ja. Ja. Weißt du das nicht mehr?
Ich denke, vier. Nachtgedanken, Klaus E.
Pogo, Sturmfrei.
Sturmfrei. Sind vier.
Nein, sechs Songs sind da, da ist da noch mehr drauf. War das nicht doof, ey?
Scheiße. Ich meine aber auch, dass das nur vier wären, aber kann auch sein, dass ich mich da versehen hätte.
Und die war geil produziert, also die fanden wir super. Wir fanden uns selber dann auch gut, ne? Ja. Ich weiß noch, als wir die erste Single hatten, haben wir so einen Plattenteller gelegt. Dann hieß es über Jahrzehnte, ihr habt doch mal eine Single gemacht, weil ganz viele Leute am Niederrhein dann, Entschuldigung, ich esse Kirschstreusel. Nee, dann haben wir den, dann haben wir diese Single gemacht, komm, setz dich zu uns. Und ja, dann ging es im Grunde ab.
Genau, die Single ist ja damals schon bei We Bite beim Thomas aus dem Schwabenland erschienen. Wie kam der Kontakt da zustande? Ich meine, damals vor dem Internet und so war das ja alles noch so ein bisschen schwieriger.
Ja.
Ich meine, man kommt ja als junge Band, die noch nichts draußen hat, so ist man ja auch nicht auf dem Schirm bei den Leuten. So wie kam das zustande? Habt ihr da fleißig irgendwie hingeschickt oder Demos hingeschickt?
Ja,
oder?
Wir haben ein Demo aufgenommen, was ein Kumpel von uns auch so ein bisschen größer vertrieben hat. Und das hat sich dann wohl nach Süddeutschland verirrt. Und da ist der Thomas Islau auf uns zu sprechen gekommen. Und ich sehe gerade, da sind recht. Sechs Songs drauf.
Nachtgedanken, Klaus E., Sturmfrei, peinliche Prolos, Rita und Pogo.
Pogo, genau. Rita,
mein Gott. Ja, okay. War doch richtig. Wir haben im Süden gespielt und da kam er ja auch persönlich vorbei. Hat auch gesagt, in Sindelfingen war das. Mhm. Und dann hat er gesagt, ja, der so geschwäbelt, ne?
Schrecklich.
Nein, der Typ war da sehr nett. Schöne Grüße, wenn er hört. Und hat uns dann angeboten, auch eben Sachen zu machen. Mhm. Und dann kam auch die Untergang der abendländischen Kultur relativ kurze Zeit später bei ihm raus.
Genau, aber Rebite hat ja, glaube ich, angefangen, so als Lizenzlabel mehr oder weniger. Da hat er die ganzen Ami-Platten Anfang Zero of the Day, glaube ich, 86 oder so.
Keine auch schlechte Idee eigentlich. So. Ne?
Mhm. Nö, eigentlich voll schlau. Hat ja auch wirklich sehr viele deutsche Bands auch gehabt. Spambles. Also ich denke, ja genau, Spambles, Frolix.
Frolix waren die auch da?
Ich meine nicht. Die
Walter
ersten
Elf. Walter Elf.
Ja, genau. Walter Elf auch, ja. Ja, Frolix Grüße an Jürgen an dieser Stelle.
Ja.
Ja, oder auch Crowd of Isolated aus Saarbrücken. Auch, die waren bei X-Mist, sorry.
Auf jeden Fall vertan. Ist Rebite Records auch innerhalb kürzester Zeit ziemlich gewachsen damals. Ne? Also das lief schon sehr gut. Ne? Ja. Bad Brains oder so, Jingo de Lunch hat er auch veröffentlicht.
Damals. Die Richies aus Duisburg.
Ja. Genau.
Mit dem wir dann auf Tour waren.
Ja. Also das war jetzt kein Label, was jetzt irgendwie so scheuklappenmäßig nur eine Art von Punk irgendwie gemacht hat, würde ich mal fast behaupten. Also der war sehr offen, was so die Auslegung des ganzen Punk-Gedanken angeht. Genau, und dann kam 87, also ein Jahr später, das erste Album Untergang der abendländischen Kultur. Habt ihr die schon in Berlin aufgenommen gehabt eigentlich?
In Hildesheim. Ne?
Hildesheim war das noch, genau, bei den Motec-Menschen, bei den
Grujic, ne?
Thomas? Oder? Ja, in Hildesheim, ja.
Ja, ich denke, ihr habt dann auch zu dem Release dann auch angefangen, irgendwie mehr überregional zu spielen. Gibt es da irgendwie nennenswerte Ausflüge in?
Ja, wir haben vor allem in der ersten Zeit haben wir sehr viel in Süddeutschland gespielt, weil da ja auch das Label herkam. Also da haben wir wirklich ganz, ganz oft gespielt. Aber es ging dann auch rund natürlich Richtung Ruhrgebiet und so weiter. Das zog dann immer mehr Kreise. Wir haben wirklich in ganz Deutschland gespielt, in Norddeutschland und so weiter.
Auch in der Schweiz, ne? Jetzt klingt ein bisschen wie Peter Nedetzky. Und da haben wir mal, da haben sie auch Schließmüskrieg gesagt. Das war sehr süß. Ja, das war in Bern gespielt, im Kupferkessel und so. Tolle Konzerte haben wir gespielt. Ich weiß noch, als ganz junge Männer waren wir in Hamburg in der Markthalle oder Frankfurt Butch Cup. Ey, wir haben richtig geile Locations gespielt. Wir haben eine Live-Platte dann gemacht, auch im Kölner Luxor in Freiburg im Jazzkeller. Also wir haben wirklich tolle Locations gespielt und oft war es rappelvoll. Und wenn wir dann noch mit anderen größeren Bands zusammengespielt haben, dann war echt Vollalarm, ne?
Ja, das glaube ich. Genau, dann habt ihr dann 2 Jahre irgendwie Konzerte gespielt, neue Songs geschrieben, dann kam 89 die Seht, welch ein Mensch, euer erstes Album, was auch dann auf CD erschienen ist, neuen Format. Die Jüngeren von euch werden das heute wahrscheinlich nicht mehr kennen. ja, muss man dazu sagen. Hat man da dann auch gemerkt, dadurch, dass die CD ja auch leichter verbreitet werden kann und nochmal andere Leute angesprochen hat, dass da nochmal so ein Zug reinkam irgendwie?
Das war eher für uns ein bisschen schwierig, dass dann die CD aufkam, weil die Leute natürlich auch nicht mehr so, du hast von den Schallplatten hast du eigentlich mehr verkauft als von der CD, weil die ja auch ein bisschen teurer war und so weiter. Ne? Das war eigentlich gar nicht so toll für uns, dass das dann, wobei alles dann nochmal auf CD veröffentlicht wurde und so weiter, das war natürlich auch ganz schön. Aber
ein bisschen hat man das Gefühl, die CD ist der Anfang vom Ende. Mhm. Irgendwie, das war nicht mehr so unser Medium irgendwie. Ja. Klang auch irgendwie ein bisschen komisch so. Wir hatten ja auch eigentlich eher analog produziert. Also da haben wir ein bisschen mit gefremdelt bis heute.
Und die haben wir dann im Vielklang schon aufgenommen. Die Seht welcher Mensch, die, weil wir auch nicht so richtig zufrieden waren mit dem Sound von der Untergang. Und da waren wir auch in guten Händen, sag ich mal, im
Vielklang. Ja, hat der Matzke die aufgenommen
damals? Ja, genau. Ja. Großartiger
Typ. Super Typ.
Ja. An dieser Stelle nochmal kleiner Einschub. Matzke hat dann später, ich glaube 92, das heute noch in Berlin ansässige Ska-Label Pork Pie gegründet. Und hatte damals auf dem gleichnamigen Vielklang-Label auch so Bands gehabt wie die Sorbiers oder auch die frühe Ärzte. Compilation, Ärzte-Compilation. Die Ärzte früher kamen da 89 raus. Da gab es auf jeden Fall auch sehr gute eigene Releases. Und dann so 89, 90, also 90 war ja so das in der Retro-Perspektive für mich so der Punkt, wo es dann wahrscheinlich wirklich nochmal eine Spur größer wurde, so mit der Festival-Erfolgsmusik-Tour, die ja wie, damals auch in den neuen Bundesländern stattgefunden hat. Die Mauer ist ja 89 gefallen. Ja, wie kam das zustande? Also da waren ja ihr, die Frolix, glaube ich.
Nee, das waren Mimis und abstürzende Brieftauben.
Ah, okay, ich dachte Frolix.
Muss man dazu sagen, wir waren kurz vorher noch, auch als es die DDR noch gab, mit den Addicts unterwegs, der alten englischen Punkband, auch in Berlin und so, haben wir dann da gespielt. Das war auch unfassbar, da waren wir junge Kerle mit den Addicts und da waren immer 500, 600 Leute rappelvoll und wir mussten da losbolzen und so. Bei den Addicts haben wir uns auch ein bisschen was abgeguckt irgendwie, so ein bisschen so Songwriting und so, dieses Usha-Lala, später bei Urlaub in der Tiefflugschneise und so. Also ja, und dann kam 90 die Festival der Volksmusik-Tour, da waren wir schon so ein bisschen gestählt, auch durch die Addicts-Tour. Und da haben wir dann gemerkt, was es bedeutet, wenn eine Band an unserer Seite, mit der wir auch gut klarkamen, wir waren befreundet mit den abstürzenden Brieftauben, wenn die so richtig durchstartet. Ich meine, sie waren dann auch wirklich ganz oben in den Charts, waren auf den Titelseiten der Bravo und so. Und ja, da haben wir natürlich als Band auch einen Schub bekommen. Aber dadurch, dass wir auch dann in der Bravo waren, haben wir uns natürlich in der Punk-Szene auch ein bisschen angreifbar gemacht. Wir hatten das im Vorfeld gar nicht so reflektiert und so. Und dann wurde diese Volksmusiktour gefeatured und wie gesagt dann auch mit Bildern in der Bravo, wie in Schlafanzügen oder so oder im Gerstenfeld irgendwie. Ja, und dann war das schon so ein bisschen so ein bisschen Rockstar-mäßig.
Naja, das hing damit zusammen, dass die Ärzte sich ja aufgelöst hatten und die Bravo natürlich nach einem Nachfolger gesucht hat. Und hat das in den Brieftauben sozusagen, hat da den Nachfolger gefunden, aber die haben auch über uns regelmäßig natürlich dann berichtet. Und das hat dann natürlich schon größere Kreise gezogen. Wir sind dadurch schon eine ganze Ecke bekannter geworden durch diese Tour. Das war einfach so damals, wir wurden einfach gefragt, da kam der Manager von den Brieftauben, die haben noch eine dritte Band gesucht, der Martin Popp damals, der hat uns gefragt, ob wir Bock hätten, das zu machen und da haben wir eigentlich relativ schnell zugesagt.
Obwohl er Werder Bremen-Fan war. Wir waren ja Gladbacher und haben uns dann natürlich mit ihm auch immer über Fußball kaputt gelacht und so. Das war eigentlich echt ein cooler Typ und der war eigentlich auch kein typischer Punkrocker. Der war nicht so, er war so ein bisschen so ein Norddeutscher, hätte auch Versicherungen verkaufen können. Und aber wir fanden den irgendwie gut. Der war irgendwie lustig.
Ja. Ich meine, zu dem Zeitpunkt, also das war ja auch so die Jahre, wo dann auch dieses Punk mit eher humorvollen Texten dann auch irgendwie so als Fun-Punk gelabelt wurde. Und wie du auch schon erzählt hast, dann auch, als er dann in der Bravo wart und so, hast du da auch schon mitbekommen, dass dieses Genre dann auch schon irgendwie so belächelt wurde, so in der Punk-Szene?
Ja, vor allem sind da auch viele Bands so auf diesen Sprung da, haben auch versucht, auf diesen Zug zu springen, ne? Und haben dann auch so was Ähnliches gemacht, wie wir mit dem Festival der Volksmusik. Dann gab es diesen Sampler von RTL, wo viele, in Anführungsstrichen, Fun-Punk-Bands drauf waren. Da waren ja auch zum Beispiel komischerweise Molotow Soda drauf, obwohl das ja auch eigentlich in dem Sinne
keine... Wie hieß der noch, der Sampler? Den habe ich geistig vor Augen.
Ja, Festival der Volksmusik.
Hieß der auch so,
glaube ich. Ne? Okay. Und ja, das hat dann natürlich schon so ein bisschen zu so einem Ausverkauf geführt. Ne? Und ja.
Obwohl ihr wahrscheinlich trotzdem nicht viel verdient habt dran.
Einmal haben wir mal einen guten GEMA-Scheck gekriegt, das weiß ich noch. Das war wirklich, ja,
weißt du? Du hast ihn gekriegt.
Das war mal, aber es war natürlich, wir haben da so jetzt finanziell leider nicht so wirklich von profitiert. Ne? Bei den Brieftauben war das natürlich nochmal eine andere Geschichte, weil die tatsächlich da richtig in die Charts eingestiegen sind und so. Wir waren mal einmal in den Independent Charts, aber wenn ich so heute höre, was wir damals verkauft haben, ne, da wären wir heute mehrere Monate in den auf Platz 1 der offiziellen Charts.
Ja, wahrscheinlich schon.
Das war schon eine andere Zeit, ne.
Also man kann eigentlich sagen, so auch mit dieser Tour ist euer Bekanntheitsgrad dann auch gestiegen. So, wie war das so bei den Tourdaten so im Osten? Man hört ja auch immer so Stories, ich glaube von Fabsi, von Mimis, der hat auch mal irgendwo erzählt, dass es da auch Nazi-Überfälle gab, ja. So auf den Konzerten.
Ja, also wir haben ja diese ganze Osttour jetzt leider nicht ganz mitmachen.
In Dresden dürfen, waren wir nicht dabei. Ne?
Aber wir haben zum Beispiel, ich kann mich an eine Sache, die kommt auch in meiner Story davor, erinnern, da haben wir es... Da waren wir auf Bravo Pyjama Tour und haben irgendwo im Osten bei so ganz jungen Fans gespielt, die total lieb waren und so und die uns total euphorisch begrüßt haben. Im Gegensatz dazu kamen aber dann so rechte, eklige Ostrocker da an mit ihren Stahlhelm auf und haben uns dann von draußen standen die da in so einer Gruppe und haben uns bepöbelt, wenn wir zum Auto gegangen sind. Also es war schon echt und gab es jetzt auch nicht irgendwelche Security oder so. Da haben wir schon ein bisschen Schiss gekriegt. So, ne? Und das war
also wir hatten immer irgendwas im Bus, war immer irgendwas, lag immer irgendwas rum, um sich zu wehren. Also die Bedrohung war immer da und ich weiß auch, dass es in Dresden damals bei den Mimis auch, da haben Leute Steine reingeworfen ins Stadion. Oder
ich weiß noch einmal mit dem Bus, als wir da unterwegs waren, ja. Da wurden wir auch irgendwie verfolgt attackiert, von irgendwelchen Nazis. Und Fabsi sagte noch, wir sollten einen klaren Kopf behalten und keinen Alkohol trinken.
Ja, das war mit dem klaren Kopf, das war mit uns nicht so ganz zu machen. Also wir haben auch vieles dann weggelacht und so. Und haben das auch, ja, wir haben auch manches vielleicht nicht so ganz so an uns rangelassen.
Festival der Volksmusik.
Schweigen muss man auch können.
Ja, ich muss gerade noch mal gucken, dass ich irgendwie noch mal den Anschluss finde. Ja,
du warst bei 90, glaube ich.
Genau, 90 war ich, genau. Ja. Dann kam die Volksmusiktour.
Ja, und dann war ja die, Entschuldige, wenn ich dich unterbreche, die diese Weniger Fett, mehr Muskeln kam dann raus.
91. Genau.
Auch im Folge das, der, in, also im Zuge der Volksmusiktour.
Genau, die kam im selben Jahr auch.
Andreas Jung hat doch da auch mitgemacht.
Ja, der jetzt.
Der uns heute mastert. Super, ja. Typ, schöne, ja. Grüße an Elton Wemser. Und da haben wir auch wiederum, ich weiß noch, bei der Sängers Habe haben wir so einen Text von 1825 über die Liebe zur Musik, also dieses Schlag mein ganzes Glück in Splitter, nehmt mir alle Habe gleich, lasset mir nur meine Zither und ich bleibe froh und reich. Das ist ja wie I Love Rock'n'Roll von Kiss, nur irgendwie 200 Jahre früher. Mhm. Und solche Sachen haben uns halt irgendwie fasziniert. Ich glaube, manche Leute haben auch gedacht, wir haben nicht alle an der Waffel, aber wir fanden diese Texte gut und witzig und haben uns auch gedacht, das gibt's doch gar nicht, dass Punkrock und diese alten Texte miteinander verbunden werden. Und das haben wir natürlich nicht grundsätzlich gemacht, aber es war so ein Sidestep in unserem Oeuvre.
Ich meine, die Platte ist ja im Nachhinein, irgendwie ist das echt eine tolle Platte, finde ich, die weniger Fett, mehr Muskeln. Aber die ist natürlich schon sehr abgedreht. Und eigentlich haben wir damit überhaupt nicht dem entsprochen, was, glaube ich, diese normalen Funpunk-Hörer vielleicht erwartet haben. Auch die Leute, die da zum Festival der Volksmusik gegangen sind. Aber es war trotzdem, muss ich sagen, waren unsere Konzerte, wir haben ja meistens oder oft angefangen, es war wirklich grandios. Ne? Also die Leute haben uns wirklich total geil empfangen. Und wir haben da wirklich... tolle Konzerte erlebt.
Ja. Und dieses Nachdenken darüber, was man eigentlich als Band kann, was einen ausmacht und so, diese Gedanken haben uns ja über die Jahrzehnte immer wieder begleitet, auch als es die Band nicht mehr gab. Und als wir jetzt, da kommst du vielleicht später noch zu, als wir jetzt mit Liegeradfahrer Hals Maul und Wir können es noch ins Studio gegangen sind, haben wir uns auch nochmal überlegt, wer sind wir eigentlich als Band? Also was können wir und was können wir nicht? Und ich finde, gute Songs...
gerade wieder irgendwas. Ne?
Naja, so um über sich selber klar zu werden, muss man auch wissen als Band, was man jetzt wirklich gut kann. Mhm. Und bei Weniger Fett, mehr Muskeln haben wir vielleicht auch Sachen gemacht, die wir gar nicht so gut können. Ne? Also zum Beispiel eindeutig sein. Mhm. Also wir waren manchmal auch ein bisschen verschroben und so und haben Leute mit vom Kopf gestoßen. Und jetzt 25 Jahre später, oder in dem Falle sind es ja sogar 35 Jahre, wissen wir schon eher, wie wir auch das, was wir denken und ausdrücken wollen, auch jetzt irgendwie an den Mann, an die Frau bringen können. Ohne den Rezipienten jetzt total zu verwirren, so wie ich das jetzt gerade verbal schaffe.
Also keine fünf doppelten Ebenen.
Genau, und, ganz genau.
Ich meine, wir waren manchmal einfach, glaube ich, ein bisschen verkopft. Ne? Also
das oder auch nicht entschieden genug, was wir eigentlich wollen. Also wir hatten ja auch keinen Diskurs in der Band. Also das lache vielleicht an der Band Psychologie.
Irgendwie. Ja, wir waren auch irgendwo nicht richtig in dem Sinne professionell. Wir hätten auch mal irgendwo vielleicht mal eine Beratung. Haben wir natürlich auch. Es haben auch
bei der Diakonie.
Anonymen Alkoholiker.
Oder Sorgentelefon. Wir waren ein bisschen unstrukturiert und waren uns eigentlich auch über das, was wir machen wollen, nicht ganz im Klaren. Ja. Wir haben uns auch nie mit Songwriting auseinandergesetzt. Ich habe eigentlich erst lange nach Ende der Band angefangen, ja, mir Gitarren zuzulegen und Songs nachzuspielen. Jetzt kann ich irgendwie 200-300 Songs nachspielen, wenn ich manchmal Langeweile habe. Mache ich mir einen Rotwein auf oder ein Bier und gehe in den Keller und spiele dann Songs nach von, was weiß ich, von Millions of Dead Cops oder Foo Fighters oder so. Aber das habe ich ja über Jahrzehnte gar nicht gemacht. Und trotzdem sind wir ins Studio gegangen und haben Platten aufgenommen. Aber mit Songwriting habe ich mich nie auseinandergesetzt. Und wir dachten auch immer, und das war ein Trugschluss, wenn man sich mit Songwriting auskennt, macht man Scheißmusik. Haben wir ja immer gedacht.
Ich kenne mich mit Songwriting immer noch nicht aus.
Machst du es aber trotzdem weiter.
Mach ich aber trotzdem. Ne? Ich meine, wir haben das irgendwo verkopft, aber auch aus dem Bauch entschieden. Und ja, es ist einfach so entstanden.
Wäre,
aber
wäre Fahrradkette. Ich,
ne, das hat ja auch seinen eigenen Charme gehabt dadurch. Ne? Das ist, glaube ich, darf man nicht vergessen. Heutzutage, wo viele Bands irgendwo alle gleich klingen, haben wir da irgendwo unsere Nische gefunden, die zwar ein bisschen abgedreht war, aber auch speziell.
Ja, nichtsdestotrotz, weniger Fett, mehr Muskeln war ja auch kein komplettes Album, sondern eher so eine Art Mini-LP, also eher so ein halbes Album. Und bei Wikipedia steht es auch immer noch, erreichte vierstellige Verkaufszahlen und hielt sich wochenlang in den Independent-Charts. Also es scheint ja doch auf jeden Fall auch Leute angesprochen zu haben.
Ja, so. Auf jeden Fall, weil das auch genau in diese Volksmusik...
Brandenburger Tor war da auch drauf und so.
Da war uns damals stand so ein junger Mann, der war schon relativ groß und verwirrter Stoffel bei uns im Publikum in Hamburg in der Markthalle und hat uns sogar mit seinem Kassettenrekorder aufgenommen. Und das war Olli Schulz. Kein Gruß an ihn. Ja,
hatte damals schon
Geschmack. Wie sich das anhört hier. Wahrscheinlich eher nicht.
Ist auch lustig, wenn man jetzt heute, Jahrzehnte später, auch durch berufliche Kontakte und so mitkriegt, wer einen damals alles so gehört hat und so. Mhm. Ich mache ja was in Medien und da merkst du natürlich auch, dass die Leute in unterschiedlichsten Bereichen alle unsere Band früher gehört haben und manchmal lachen sie sich auch dann tot. Ich hatte letztens irgendwie so einen Kollegen irgendwie da im WDR, der auch so ein, was war das denn nochmal? Nee, ich war in der Grundschule auch. Da habe ich so einen Lehrer getroffen, der totaler Fan von uns war. Der hat sich halt bepisst vor Lachen. Irgendwann kam der und sagte, bist du Ede von Schließmuskel? Ich sage, ja. Bin ich und so. Und dann habe ich sofort gemerkt, der war gut drauf. Auf jeden Fall im Grundschullehrerkollegium war es auf jeden Fall einer der cooleren.
Ja. Ja, besser als heutzutage so ein Erdkundelehrer im feine Sahne Fischfilet-Shirt, sag ich mal. Ja.
Der dann auch noch Flipflops trägt.
Ja. Ja, genau, sind wir jetzt schon in den 90ern quasi. 91 kam Alphabet der Mafia. Das war dann quasi so in meiner Wahrnehmung so eins der letzten Alben, die ihr dann gemacht habt, so bevor das dann so weniger wurde und so ein bisschen ausgefadet ist mit der Zeit, kam auch nochmal bei Rebite raus. Also generell habt ihr bis auf die zwei letzten, glaube ich, alles bei Rebite gemacht. 92, also ein Jahr später, kam dann die Muskeln live. Wo habt ihr die aufgenommen? Wo
war das? Die haben wir auf unserer Tour in Freiburg und im Luxor in Köln aufgenommen. Ne, drei Konzerte, glaube ich, und da haben wir so die besten Sachen rausgeschnitten. Daraus der größte Teil wurde, glaube ich, aus Köln genommen im Luxor.
Hätte vielleicht auch mal ein bisschen Publikum reinschneiden können. Ne?
Die kamen ja dann auch unter dem Namen Die Muskeln raus.
Ja, ne? Da komme ich später noch zu, das habe ich auch noch draufstehen. Genau, ein Jahr später, 93, kommt das, was du eben schon angekündigt hast. Da war dir nämlich Vorband der Toten Hosen. Das war wahrscheinlich dann die Kaufmich-Tour zum Kaufmich-Album, oder?
Ja, wir haben auch teilweise, sind die ja unter falschem Namen aufgetreten, Katastrophenkommando oder so. Und da haben wir dann auch zweimal gespielt.
Das ist jetzt nicht so kompliziert, da war schon klar, dass die Hosen da spielen.
Ja, stimmt.
Rheingoldsaal Düsseldorf, ich nie vergessen. Gingen wir dann auf die Bühne und wir wollten mit Seht welcher Mensch anfangen und da waren irgendwie so wirklich viele, viele Hosenfans und ich wollte dann diesen ersten Akkord spielen und der Verstärker kackt ab. Da rennt da irgendwas durch. Und ich mache so theatralisch, mache ich so wie Johnny Ramone, mache ich mache ich dann da so einen Doppelschlag auf der Gitarre und nichts passiert, nichts. Und da, weil da viele DEG-Fans waren, schrien die dann auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Und dann kam Faust, ganz lässig, Faust war ja der sechste Mann der Toten Hosen, mhm, und gleichzeitig auch unser Mixer, insofern war da eine Überschneidung. Mhm. Also quasi ein erweitertes Bandmitglied der Hosen war auch unser erweitertes Bandmitglied, der Uwe Faust, der leider verstorben ist schon vor vielen
Jahren. Hat er jetzt auch, glaube ich, letzte Woche Todestag gehabt. Mhm. Ne?
Ja, genau, ja, der Todestag.
Geburtstag, ne?
Und der hat dann irgendwie mit so einem, wie war das nochmal, so mit Silberpapier hat er dann diese kaputte Sicherung überbrückt und dann haben wir uns auch ganz wacker geschlagen. Ne? Also ein paar Mal haben wir mit denen zusammengespielt und ich habe danach auch noch, glaube ich, ein paar Mal für die Hosen gearbeitet als Roadie beziehungsweise als Fahrer. Ich war zum Beispiel mal der Fahrer der Manic Street Preachers, die als im Vorprogramm der Hosen auftraten und so. Das ist auch nochmal eine sehr lustige Geschichte.
Aber die Hosen hatten ja damals auch zu dem Zeitpunkt mit dem Album halt auch so ein bisschen nochmal so den Sprung nach vorne gemacht. Also wo man dann irgendwie, keine Ahnung, 86 bei der Damenwahl schon irgendwie ein bisschen größer wurde oder dann bei der Kleines bisschen Horrorshow war ja so 93 so mit so eins der entscheidendsten Jahre, wo die Band wirklich so den Sprung geschafft hat, so von, sag ich mal so, von der Mittelklasse mehr Rock als Punkband irgendwie wirklich so in die fast schon A-Liga, was sie ja dann mit dem 96er Album Opium und fürs Volk wirklich auch zementiert haben. Hat man da schon gemerkt irgendwie, dass das irgendwie ein ganz anderer Vibe war als noch irgendwie, weiß ich, ein paar Jahre vorher?
Ja, das hat man schon gemerkt, dass das irgendwie professioneller wurde und das war schon was anderes als die Konzerte, diese, weiß ich nicht, 6, 7 Jahre vorher gegeben haben. Das lief schon relativ professionell ab.
Ja, die war natürlich, die Produktion von denen war natürlich auch immer schon eigentlich aus unserer Sicht jetzt ganz echt gut. Also ich fand die Opel-Gang aus meiner Sicht damals, war das ja Stadionrock, obwohl es natürlich Quatsch ist. Aber die war schon geil produziert. Ich höre sie heute noch gerne. Und ich fand jetzt die Produktion der Hosen immer irgendwie, auch Alex zum Beispiel, fand ich, war toll produziert. Fand ich schon ganz aufregend. War für uns natürlich auch eine Liga, die wir soundmäßig nie so ganz erreicht haben. Insofern haben wir das schon ein bisschen neidisch beäugt und uns auch gefragt, wie machen die das? Aber als wir die dann live erlebt haben, als Typen, als Band, auch später ich dann, wenn ich dann für sie auch als Fahrer mal gearbeitet habe, die waren unheimlich professionell. Und die hatten etwas, was wir überhaupt nicht hatten. Die haben sich wirklich gegenseitig gestützt, aufgebaut. Waren, weißt du, wie so Schauspieler irgendwie, die sich vorm Auftritt gegenseitig bestärken, sich in den Arm nehmen und so. Und irgendwie
das
so.
Das gab es
nicht. Wir haben uns immer nur gegenseitig verarscht oder irgendwie, weißt du? Wir waren so die Band, die sich Zahnpasta irgendwie auf die Klinken macht oder wo einer sich aufs Furzkissen setzt oder so. Und die waren wirklich, die haben sich positiv verstärkt. Und ich habe das damals beobachtet und das war sicherlich auch ein Grund, dass die als Band so gut funktioniert haben. Wir waren eher so eine Bengals-Band, wir waren eher so Rabauken, die sich so zusammenfinden und die waren wirklich sehr, sehr professionell und gut organisiert und miteinander eigentlich auch sehr verständig.
Ich meine, die Hosen hatten ja auch so ihre, sag ich jetzt mal ganz böse, ihre Frühphase, ihre mehr oder weniger auch so ein bisschen Fun-Punk-Phase irgendwie gehabt.
Und auch irgendwann haben die ja ihren Humor auch so ein bisschen abgelegt, ne? Was ich ein bisschen schade
fand. Spätestens halt irgendwie auch mit dem 93er-Album. Ja. Also klar, da gab es dann noch so Sachen wie, keine Ahnung, Sascha, ein aufrechter Deutscher zum Beispiel, was ja doch so eine Art Humor irgendwie in sich trägt, aber so dieser klassische, sag ich jetzt mal, Pubertätshumor irgendwie, der hat die Band ja da schon abgelegt.
Da waren die Ärzte schon anders unterwegs, ne? Genau. Als die Hosen zum Beispiel, auch später.
Ja, und ihr halt ja auch, ne? Ich meine, ihr habt das ja nie ganz abgelegt gehabt und kam es da auch irgendwie so bei dem Publikum zu Verwirrungen so irgendwie, so von wegen, ja, was wollen die denn da jetzt so irgendwie, das ist ja irgendwie so.
Bei uns war eigentlich immer klar, dass wir so ein bisschen leicht einen an der Klatsche haben und dass wir so ein bisschen, gealterte Abiturienten. Also wir hatten irgendwie so einen komischen
Pernäler-Humor. Wir hatten ja auch oft so, ich sag mal, wir haben immer früher gesagt, so Waltis im Publikum, ne? So
mit Stoffel. Hornbrille.
Ja, mit Hornbrille, die standen da im Publikum, haben sich uns angehört.
So ein Physiklabor zu Hause
und die Dampfmaschinen. So,
Urzeitkrebs.
Ja. Also Übstypen. Diese Übstypen, diese Außenseiter, die waren bei uns da.
Ja. Oder diese Jungs irgendwie vom Bauernhof, diese großgewachsenen mit den roten Backen, die irgendwie 3 Stunden durchpoken. Und dann wie machen sie das am nächsten Tag? Müssen sie dann wieder Misternte fahren und so? Also unser Publikum war auch sehr speziell, aber die waren genau
wie immer leider viel zu wenig Frauen darunter, ne?
Oder so, das stimmt auch.
Also die gab es auch, aber es waren immer, die waren immer in der Minderheit.
Leider. Ja, das, leider war das so. Ja. Dabei sahen wir gut aus.
Genau, 94 habt ihr dann die Stromgitarrenspieler Mini-CD, also das erste Release, was dann nicht mehr auf Vinyl erschienen ist, was ja auch dem Zeitgeist geschuldet war, dass ja auch Mitte der 90er schon fast keiner mehr auf Vinyl gekauft hat, wegen der CD halt, die kam damals bei Impact Records raus. War WeBuy da schon quasi ad acta gelegt so, oder wolltet ihr da einfach weg oder wolltet ihr
was anderes ausprobieren? Wir hatten uns auch mit denen zerstritten, weil das war damals so, es ist ja zu der, die Muskeln Live ist ja auch ein Live-Video erschienen. Und ich hatte damals dieses das Original dieser Kassette zu Hause und sollte das ans Presswerk schicken, weil das Ding nachgepresst werden sollte. Ich glaube, 1000 Stück waren davon verkauft. Und ich, Idiot, habe das nicht als Wertpaket aufgegeben. Und irgendwie ist dieses Original dieser Kassette nie da angekommen. Und von da ab haben die dann all ihre Zahlungen an uns eingestellt. Und da war dann für uns auch klar, ich meine, wir haben sowieso nie was gekriegt, aber da war dann für uns klar, dass wir uns auf jeden Fall irgendwie nach einem anderen Label umschauen.
Dann gab es ein Konzert hier in Wesel, wo ein A&R-Manager kam von EMI und so. Und also ich weiß heute, dass über persönliche Kontakte, dass es eigentlich schon relativ klar sein sollte, dass wir dann Major kriegen Anfang, Mitte der 90er. Und wir hatten da auch für trainiert und waren einigermaßen für unsere Verhältnisse professionell aufgestellt. Und dieser Typ kam, ich will den Namen jetzt nicht nennen, aber der war ziemlich stoned auch. Irgendwie hat er irgendwie scheiß Zeug geraucht und meinte dann irgendwie, er müsste diesen eigentlich schon eingeschlagenen Pfad verlassen und hat uns dann unterstellt, wir würden klingen wie die Ärzte, was eigentlich auch
Quatsch war. Wie die Hosen, hat er gesagt.
Wie die Hosen?
Hosen früher, hat er gesagt, ja.
Wie die Hosen früher, der hätte uns doch sein sollen, der Penner. Auf jeden Fall ist das dann, und da haben wir viel, wir waren ja auch schon jetzt nicht mehr so jung, ne? Wir sind ja Jahrgang 66 und wir mussten ja irgendwie auch mal die Kurve kriegen. Und als das geplatzt ist, war für uns auch eine sehr große Enttäuschung, weil wir dachten, wir könnten professionell als Musiker weiterarbeiten. Das war im Grunde genommen der stille Tod von Schließmuskel, würde ich sagen heute.
Hat diese mögliche Signing bei ihm ja auch damit zu tun, dass ihr euch dann in die Muskeln auch offiziell umbenannt habt?
Ja, vielleicht.
Vielleicht.
Das war auch ein Fehler, sich in die Muskeln umzubenennen. Ich muss auch sagen, ich war da immer dagegen, aber ich musste mich dann den anderen beugen. Und da waren vielleicht auch zu viele Leute manchmal wirklich, die auf uns eingequatscht haben. Und dann haben wir uns gedacht, okay, wir haben auch schon die Live-Platte als die Muskeln rausgebracht, dann bringen wir die jetzt auch nochmal als die Muskeln raus.
Ja, viele Leute haben aber auch gesagt, ey, wann spielen die Muskeln denn mal wieder und so. Es war jetzt auch nicht so ganz abwegig und so. Und wir waren es auch leid, ständig jetzt irgendwie auf den Enddarm reduziert zu werden. Jedes Mal kriegst du dann diese Sache. Ich meine, ich weiß noch, einmal hat mein Hausarzt zu mir gesagt, Schließmuskel ist ein super Name. Im menschlichen Körper gibt es hunderte, tausende Schließmuskeln.
Und das haben die Leute nie
verstanden. Die meinen, haben immer nur irgendwie ans Rektum gedacht. Und das ging uns
dann. An das wir natürlich nie gedacht haben. Ne?
Und das ging uns dann irgendwann auch mal auf den Piss und so. Ne? Und wir wollten auch mal irgendwie normal im Radio gespielt werden und nicht immer nur irgendwie mit irgendeinem, weiß ich nicht, keine Ahnung, irgendwie AA-Fetisch oder so. Da hatten wir echt keinen Bock drauf. Und wir wussten natürlich nicht 1983, als wir uns gegründet haben, wir hießen ja erst 2 Wochen Brechreiz. Und dann kam es dazu, dass unsere Hauskatze über den Mittagstisch lief, Mischki, es gab Grünkohl. Und meinem Vater entfleuchte der Satz, guck mal, die Mischki hat aber einen ausgeprägten Schließmuskel. Und wir waren nur in der Pubertät und haben uns bepisst vor Lachen. Und dann wurde aus Brechreiz wurde dann eben Schließmuskel. Nicht wissend, dass wir später damit mal Platten aufnehmen würden.
Aber bei Brechreiz wäre es ja auch fatal gewesen, dass man vielleicht dann auch mit der oftmals als rechts angehauchten Band Kotzreiz verwechselt wird.
Also ach so, da haben wir natürlich gar nicht, da haben wir gar 1983 oder 82 überhaupt nicht dran gedacht.
Ja, die haben sich ja auch, glaube ich, 485 gegründet oder
ja, so. Ja, da haben wir überhaupt gar nichts, das hatten wir überhaupt nicht auf dem Schirm. Also wie sollten wir auch, weil es die Band ja noch gar nicht gab. Und wir waren irgendwie, wir wollten natürlich auch immer provozieren und so, ne? Den Preis haben wir in gewisser Weise auch dafür bezahlt. Ne?
Also 94 habt ihr dann die Mini-CD bei den Colosa-Brüdern rausgebracht, also die kamen ja dann wahrscheinlich auch auf euch zu, weil sie auch wahrscheinlich euch schon aus Fansicht kannten.
Das weiß ich gar nicht mehr.
Irgendwie oder auch mal mit den Dödelhaien zusammengespielt haben.
Ja, genau, wir haben mit den Dödelhaien zusammengespielt und damals haben die ja auch alles irgendwie veröffentlicht. Und
Also quasi so wie Sterbt alle heute.
Und da hat sich das irgendwie so ergeben. Das ist ja auch nur ein Demo, ne? Was wir, die Stromgitarrenspieler, war ja eigentlich erstmal so, da haben wir ein Studio getestet und haben dann diese Songs da aufgenommen. Und ich habe gestern noch, bei so ein paar Leuten, da lief, wer weiß warum, von dieser besagten Mini-CD und ich finde, das ist immer noch die bessere Version als auf der Platte danach.
Ja.
und wir wollten einfach nochmal so ein kleines Lebenszeichen von uns geben und haben dann diese Mini-CD rausgebracht.
Aber ab da beginnt eigentlich der Zeitpunkt, wo wir irgendwie auch als Person ein bisschen draufzahlen mussten. Ne? Unser Vater hat immer zu uns gesagt, die anderen ziehen an euch vorbei, ihr seid die Waltis, ja, ihr seid diejenigen, die irgendwie in die Röhre gucken. Wir haben natürlich auch durch die Musik, also ich sag jetzt mal so, wenn du jetzt von der Musik nicht leben kannst, dann kostet das natürlich auch viel Zeit und Mühe und du viele andere Dinge, die im Leben auch wichtig sein könnten, gehen dadurch natürlich verloren. Ne? Also was weiß ich jetzt, dass man irgendwie einigermaßen irgendwie auch seinen Lebensunterhalt bestreiten kann und so. Ne? Und ich habe dann auch schon zeitgleich irgendwie angefangen, langsam dann fürs Radio zu arbeiten und habe dann auch in Medien angefangen, weil ich verdammt nochmal mir auf jeden Fall auch mal ein paar neue Converse leisten wollte oder irgendwie eine Spritfüllung.
Aber bei Impact seid ihr dann nicht geblieben, weil das schon als Die Muskeln erschienene Album Abstieg in den Ruhm, der Titel deutet das ja auch schon so ein bisschen an, dass das alles so ein bisschen am Ausfaden war, erschienen bei Big Easy, was ja jetzt nicht so das bekannteste Label war, waren doch irgendwie hier aus der Gegend auch irgendwie?
Aus Gelsenkirchen, aus der Ecke da, wo wir auch in dem Studio haben wir ja auch aufgenommen, das zog sich ja ellenlange hin, diese ganze Geschichte. Und das war eine sehr komplizierte Angelegenheit. Ich habe aus der Produktion auch sehr viel gelernt. Und wo wir x-mal die Songs nochmal neu aufgenommen haben, neu produziert haben. Und dann kam eigentlich diese Geschichte mit der EMI und so weiter. Und
Da muss man das zeitlich einordnen.
Genau,
Ja, und dann, aber das war auch eine schwierige Konstellation, auch mit dem Chef des Studios und so. Und das wurde eigentlich nie richtig abgemixt und ist dann in so einer Art Rough Mix veröffentlicht worden, Abstieg in den Ruhm. Und dann hat sich das auch begann es sich auch so ein bisschen aufzulösen. Man darf ja auch nicht vergessen, wir haben ja auch in der Hochzeit von Schließmuskel häufig in Jugendzentren gespielt, die auch staatlich subventioniert wurden, um irgendwie damals gab es ja noch so die Nachfolger der Boomer-Generation, viele Leute, die irgendwie Party machen wollten. Also wir wurden ja nicht selten auch von Jugendzentren eingekauft für Konzerte, wo auch immer. Und dieses ganze System brach ja auch so ein bisschen in sich zusammen. Und wir wurden auch älter und wir merkten auch, die Zeit ist ein bisschen über uns rübergerollt.
Dann habt ihr euch aber trotzdem nochmal dazu entschieden, den alten Namen nochmal anzunehmen und habt dann 4 Jahre später, also 2000, schon neues Jahrtausend auch, Aufstand alter Männer aufzunehmen und auch rauszubringen. Auch wieder ein anderes Label, nämlich bei MT Records Erlangen-Nürnberg.
Ja, Süddeutschland.
Ne? Ja. Genau. Also zum einen, warum habt ihr euch dann wieder zurückbenannt quasi? Und warum habt ihr
jetzt ist auch scheißegal. Weißt du, jetzt ist irgendwie auch Latte irgendwie. Es war schon wieder fast so, dass wir sagten, jetzt mit den Muskeln da, das war irgendwie auch ein opportunistischer Versuch. Wir haben uns da irgendwie verrannt und haben uns vielleicht auch ein bisschen geschämt, dass wir nicht zu unserem Originalbandnamen stehen und haben wir wieder einen Rückwärtsgang eingelegt. Ne?
Wir haben ja mit der Platte auch wieder so ein bisschen, die ist ja nicht mehr ganz so rockig wie die Abstieg in den Ruhm. Ne? Wir haben uns, glaube ich, auch wieder so ein bisschen auf unsere Stärken besonnen, haben wieder so mehr wieder in Richtung Punkrock, auch ein paar schnellere Songs und witzige Texte und so weiter.
Lustiger Bocholt.
Ne, das war auch ein bisschen wieder so eine Befreiung.
Muss sagen, so von der Produktion her, so von den Texten, so allgemein, haben mich die Sachen so auch wirklich so an die Sachen erinnert, die du, Schlafke, dann später mit Zwackelmann wieder aufgegriffen hast. Also so dieses, jetzt nicht negativ behaftete, also so ein bisschen schlageresk schon fast irgendwie. Ich sehe da durchaus Parallelen zu den Sachen, die du später dann solo weiter gemacht hast. Hast du da dich als Komponist und Songwriter schon mehr hervorgetan?
Ja, dummerweise habe ich auch, ich habe ja relativ spät angefangen, Gitarre zu lernen, auch vor allem, weil ich selber Songs schreiben wollte. Ich musste sonst immer Ede sagen, spiel doch mal da oder da, können wir da nicht so oder so. So haben wir zusammen komponiert. Ne? Und ich habe dann mit 25 habe ich angefangen, Gitarre zu spielen und habe dann selber unendlich viele Songs geschrieben und habe mich dann natürlich auch mehr eingebracht bei Schließmuskel und kam dann auch mit fertigen Songs an. Zum Beispiel Wir saufen uns ins Guinness-Buch, was ja nur auf so einem Sampler erschienen ist. Ne?
Der größte Hit von uns, hast du geschrieben.
Ja, oder sowas wie Hurricane oder so. Also solche Sachen. Ne?
Oder Pumpgun finde ich auch ziemlich geil.
Ja, Pumpgun. Ja. Mhm. Also da ist bestimmt mein Einfluss auch noch mal wieder so ein bisschen größer geworden, glaube ich, zu dem Zeitpunkt. Ne? Ich habe mich versucht, da auch immer ein bisschen durchzusetzen, was mir nicht so gelungen ist immer.
Ne?
Ja, da hab ich ja schon angedeutet, so um den Zeitraum hat das sich ja alles noch so ein bisschen ausgedrückt. Wie lange habt ihr dann noch weiter Konzerte gespielt und wann war der Punkt, wo ihr dann jetzt gesagt habt, so ja, jetzt ist jetzt wirklich mal Schluss?
Ich glaube, letzte Konzert war offiziell 2001, damals in Oberhausen mit den Kassierern, ne?
Nee? Das war in Wesel, haben wir gespielt und das war auch eher so ein mäßiges Konzert. in Blumenkamp, da in diesem großen Laden. Da haben wir dann beschlossen, das war so ein Weihnachtskonzert und da haben wir beschlossen, den Kassierern, das war ein paar Monate vorher, das war auch geil.
Da hast du doch noch einen Penisvergleich gewonnen.
Penisvergleich.
Gegen
Wölfi, das war, ist aber auch nicht schwer zu
gewinnen. Dann sagt Faust nur zu mir, ich stand am Bierwagen und dann sagte er nur, dreh dich nicht um, dein Bruder gewinnt gerade einen Penisvergleich. Wieso soll ich mich nicht umdrehen, wenn er einen gewinnt? Und ja, das stimmt, das war ein Wedel, du hast recht.
Da haben wir dann so beschlossen aufzuhören.
Das war sehr lustig, da schließt sich dann der Kreis, unser Schlagzeuger Helmut Tettmeier, Techti, der ja, wie gesagt, mit dem wir ja schon seit Kindestagen befreundet sind, da habe ich zu Techti gesagt, sag mal, was machen wir denn jetzt eigentlich, wenn wir als Band und nicht mehr auftreten? Da sagt er, treffen uns jetzt eben so zum Saufen.
Ich dachte, du hättest das gesagt. In meiner Biografie. Ja,
das war Techti. Er sagte, dann treffen wir uns eben so zum Saufen. Und so haben wir es dann auch gehalten. Bis heute kommt Techti regelmäßig auch zu mir und dann hören wir Punkrock und saufen immer eine Kiste Bier.
Also habt ihr dann quasi auch gemerkt, dass man nicht unbedingt immer wegfahren muss zum Abhängen und Saufen.
Genau, ganz genau.
Das ist lästige Musik machen, das fiel dann auch weg. Ich meine, Techt hat ja später auch bei Zwackelmann Schlagzeug gespielt, also er blieb mir ja erhalten. Ne? Also
der Rockwelt.
Der Rockwelt auch erhalten, aber hat ja auch dann nach 10 Jahren hat Techt auch bei Zwackelmann aufgehört. Lässt es auch gerne mal ruhig angehen und ich kann es ihm auch nicht verdenken. Ja, er ist gerne irgendwie in seinem
Kopf. Es ist ja auch immer viel Aufwand, erst recht als Schlagzeuger, wenn man überall hinfahren muss, musst du da seine Trommeln aufbauen irgendwie und das ist ja...
Also wir spielen nur noch, auch mit Zwackelmann, nur noch, wenn alles da ist. Und ich sage auch immer, bitte so früh wie möglich, weil ich gehe auch früh zu Bett.
Ja, das nächste Lebenszeichen dann, wenn man so nennen kann, war 2008, als das Plastic Bomb, beziehungsweise als Plastic Bomb Records, damals Micha und Sven, die heute leider nicht mehr dabei sind, die Früh-Compilation Seht, welch ein Untergang, die Jahre 1986 bis 89 auf CD veröffentlicht hat. Also quasi die erste EP und die ersten beiden LPs auf einer CD. Das war auch so der Punkt, wo ich damals so auf Schließmuskel gekommen bin, weil ich bin ja ein bisschen jünger so, was das Geburtsjahr angeht. Und 2008 habe ich halt sehr viele Lücken da schließen können, so von Schließmuskel oder auch so Molotow Soda. Das sind alles so Sachen, die ich so in dem Dreh irgendwie so für mich entdeckt habe halt auch. Und ich war dann auch überrascht, so wie so gerade so die frühen Sachen, also vom ersten, zweiten Album auch wirklich noch frisch klingen, so in der Art, wie sie produziert sind halt. Wie kam das zustande, dass der Plastic Bomb gesagt hat, ja Mensch, da muss eine CD her? Kam das, weil es die ersten zwei Alben offiziell nie als CD gab? Oder?
Ich glaube, die war alles ausverkauft sozusagen. Also es gab jetzt nicht mehr wohl auf LP oder so. LP war ja damals
der Markt nicht
angesagt. Aber es gab keine CDs mehr von Schließmuskel. Und der eine Macher, der Michael Will, der kommt ja
so. Einer unserer ältesten Freunde.
Ja, einer unserer ältesten Kumpels.
Bei Earl.
Hat auch viele unserer Konzerte beigewohnt. Wir haben unseren ersten Auftritt bei ihm im Tischtenniskeller gemacht. Insofern war der mit uns natürlich immer sehr verbunden. Und der hatte einfach Bock, die ganzen Sachen, die ersten drei Tonträger nochmal rauszubringen.
Michael Will wurde quasi zu einer, seiner Art von Punk-Ikone, ne? Durch seine Arbeit. Und
ich wusste gar nicht, dass da so ein tiefgehender Zusammenhang
besteht. Ja, der kommt ja auch aus Haminke. Ach, der ist dann nach Duisburg gezogen, wo das Plastic Bomb auch ansässig ist, immer noch. Ne?
Übrigens war ein unfassbar guter Fußballer.
Ja.
Und Earl heißt er ja, ist sein Spitzname. Das kommt daher, weil er schon in jungen Jahren so Koteletten hatte und wir nannten ihn dann, also wie es Spanisch, El Backenbart. Und aus El wurde dann Earl. Und so heißt er bis heute, ne? Kann man das so sagen? Ja, hi Earl.
Ich glaube, er mag den Namen nicht so sehr.
Nee, dann lassen wir es. Ja.
Schneiden wir raus.
Genau, da kam die CD und 2013 wart ihr Teil des, Festival der Volksmusik Revivals im Rahmen des Punk im Pott Festivals. Ja. Wo ich euch dann auch tatsächlich mal live sehen konnte. Das war dann so eingeschoben irgendwie ins eigentliche Festivalgeschehen, dass dann halt auch die damals erst frisch wiedervereinten abstürzende Brieftauben und die Mimis halt, gut, die Mimis gab es ja durchgehend eigentlich.
Das ist, ach, da hast du uns gesehen. Das ist ja
da habe ich euch tatsächlich gesehen.
Schön.
Und ich fand euch auch tatsächlich an dem Band jetzt, ohne irgendwie groß rumschleimen zu wollen. Ich meine, später abends hatten dann irgendwann, glaube ich, noch normal gespielt oder so, was ja auch so in eine ähnliche Richtung ging, so von der Einordnung her. Mhm. War der tatsächlich doch die Band, die jetzt irgendwie noch so am meisten rüberkam, sag ich jetzt mal, gut, ihr habt euch nicht tot gespielt wie die anderen Bands so in all den Jahren irgendwie. Aber wie kam das eigentlich zustande, dass man da gesagt hat, so, ja, ging das wirklich von dieser Brieftauben-Reunion aus, irgendwie, dass der Alex Schwerst dann irgendwie gesagt hat, ja Mensch, da muss man nochmal was machen, oder?
Ja, ich glaube, da war also Fabsi, glaube ich, auch mit federführend und Alex natürlich auch, der das Festival ja organisiert. Ne?
Ja, außerdem, das wir auch nicht vergessen, wir können es noch, also wir konnten also damals natürlich auch noch. Wir waren ja im Grunde genommen wie so ein Opel-Rekord, der irgendwie eingemottet in der Garage steht, muss ja nur die Plane runternehmen, anmachen und dann fahren wir wieder. Ne? Also wir haben ja auch jetzt Weihnachten nochmal gespielt hier im Kulturbahnhof in Hamminkeln da zu deinem Jubiläum, zu deinem Bühnenjubiläum.
Auch schon her, ne?
Ja, 2 Jahre, genau. Und da, wir können es ja, also wir müssen ja nicht irgendwie jetzt reanimiert werden. Und wenn wir 4 zusammen sind, lachen wir uns natürlich nach wie vor tot. Und wenn wir im Proberaum sind, dann macht es
Klick. Merken wir, dass wir es doch nicht können.
Dann macht es Klick.
Also ist ja nicht so, dass ihr euch das komplette Öfke nochmal irgendwie komplett von der Pike auf quasi neu erlernen müsst.
Ganz
das
genau. Anderen Bands, ganz genau. Und es gibt so Basic-Tracks, wenn wir Treffung Ecke Gringo Bar spielen, ja. Das können wir einfach. Ne? Selbst Böckler irgendwie. Wobei sagen wir mal, jetzt bei den neueren Songs ein bisschen länger gebraucht hat und so. Aber er hat es am Ende dann auch hingekriegt und die alten kriegt er gut reproduziert.
Wo wir dann gerade auch beim Thema sind, wie kam es denn dazu, dass ihr überhaupt nochmal gesagt habt, dass ihr 2 neue Songs aufnehmen wollt?
Ich schreibe ja sowieso kontinuierlich seit 20, 30 Jahren immer Songs ohne Ende. Aber Ede hat eben auch im Zuge seines Nachspielens von Foo Fighters und keine Ahnung immer wieder auch Songideen gehabt und kam damit immer um die Ecke auch zu mir irgendwie und ich sagte, ja,
aber das, genervt.
Ich habe dann gesagt, aber das klingt doch wie Foo Fighters, was du da spielst. Nee, egal, Ede hatte immer so ein paar Ideen da rumfliegen und so weiter und dann habe ich auch mal gedacht, ja, okay, jetzt treffe ich mich mal mit ihm und setze mich noch mal mit ihm zusammen und dann haben wir relativ schnell den Liegeradfahrer zusammen erarbeitet.
Ja.
Und ich dachte, ey, das ist richtig geil irgendwie, ist echt ein geiler Song. Und dann hattest du ja noch diese Nummer, wir können es noch in der Pipeline.
Und wir haben noch viele andere Songs, also das davon jetzt abgesehen. Also ich habe die ganze Schublade voll.
Naja, jedenfalls haben wir uns schon gedacht, ey, das wäre es wirklich wert, die nochmal aufzunehmen. Und
also es war gut, vor gutem Jahr ins Proberaum gegangen, hier in Wesel, in Krachgarten, da in Proberaum.
In Zwackelmann-Proberaum.
Zwackelmann-Proberaum, etwas abgeranztes Teil, aber geile Akustik. Und dann haben wir schnell gemerkt, dass wir das eigentlich ganz gut hinkriegen. Und dachten uns dann, ja, warum sollen wir nicht das, was wir so wirklich immer gern und leidenschaftlich gemacht haben, jetzt nochmal machen? Weil, also für mich persönlich gab es nie etwas Schöneres. Ich bin ja jetzt im öffentlich-rechtlichen Rundfunk seit vielen Jahren, Jahrzehnten Autor, Filmemacher, Reporter, Live-Reporter und so weiter. Ich sitze ja quasi täglich in künstlerischen, kreativen Prozessen. Mit einem Cutter zusammen, mit einer Cutterin und versucht da Filme zu machen oder eben live schalten oder was auch immer zu konfigurieren. Aber Musik machen ist das Schönste, was es gibt, aus meiner Sicht. Neben vielleicht Urlaub machen mit meiner Freundin oder andere Dinge, die man mit der Freundin macht. Aber Musik machen, Musik produzieren.
Kochen zum Beispiel, meinst du?
Kochen zum Beispiel, ja. Ganz genau. Oder bekocht werden, da ist sie noch stärker. Und also, das ist so, dass das unglaublich schön war, jetzt das zu machen. Also ich war wirklich, einer der schönsten Momente war, wirklich neben Kurt Ebelhäuser da im Lahnstein im Studio zu sitzen und zuzusehen, wie der da unsere neuen Songs zusammenschiebt.
Und ich muss da natürlich dazu sagen, mit Zwackelmann habe ich das jetzt jahrzehntelang gemacht, über 20 Jahre lang, 9 Platten aufgenommen. Da ist ja auch schon wieder was im Kommen. Für mich ist das natürlich mit Schließmuskel auch immer noch wieder was ganz anderes. Ne? Also da ist Ede, mein Zwillingsbruder, mit seinen Ideen, ich mit meinem Ego und meinen Ideen,
ja,
und
so Rivalität, weiter. Ne?
Das ja, das ist eine ganz andere Konstellation, aber es ist für mich auch schön, das mal so ein bisschen abzugeben, auch mal ein bisschen aus der Front so ein bisschen sich zurückzuziehen. Ich muss da nur singen, ich brauche keine Gitarre zu spielen. Das ist auch ganz angenehm,
stimmt,
muss ich sagen. Für dich auch. Ich meine, und ich habe ja auch immer noch Zwackelmann und für mich war das natürlich auch schön, das einfach jetzt nochmal mitzumachen mit anderen, mit meinen alten, vertrauten Kumpels. Mhm. Auch auf einer anderen künstlerischen Ebene.
Ich glaube auch, das Liegeradfahrer als Maul, ich nehme mal so einen Salbeibonbon eben, darf ich?
Man hört das aber auf dem Mikro.
Ach so.
Nee, mach ruhig, alles gut.
Also so ein
Pipi machen.
Ich glaube, Ich glaube, dass diese beiden neuen Songs, dass die Leute, die uns früher gehört haben, dass die da durchaus was mit anfangen können. Wir sind jetzt noch im Mastering-Prozess beim Liegeradfahrer. Müssen wir noch ein bisschen nacharbeiten. Wir können das noch, klingt aus meiner Sicht schon richtig geil. Und wir wollten natürlich auch mal so klingen, wie wir uns das eigentlich wünschen. Wir haben eigentlich im Grunde nie so geklungen in diesen ganzen Produktionsprozessen der letzten Jahrzehnte, wie wir das eigentlich wirklich geil finden. Uns hat immer irgendwas maßgeblich gestört. Und weil natürlich auch nie das Geld da war für wirklich sehr gute Produktionen. Und jetzt haben wir eine Produktion, wo ich wirklich sagen würde, das kommt nah an das ran, worauf wir Bock haben, oder?
Ja, ich meine, wir hatten ja auch, ich habe ja die letzte Zwackelmann-Platte mit dem Kurt Ebelhäuser auch aufgenommen. Und die klingt natürlich auch anders als alles davor irgendwie. Und ich hatte auch diese Connection dahin irgendwo, ne? Und da war uns auch, also wir haben da auch gerne Geld reingesteckt, einfach in die Geschichte, einfach für unseren persönlichen Spaß. Und es waren ja auch nur zwei Songs, ne? Und das ist ja auch dann echt überschaubar.
Ja, man da vielleicht noch abschließend, in Haldern gibt es ja das, das Haldern-Studio.
Mit meinem Pipi machen.
Mit Matthias an dieser Stelle schöne Grüße. Ein großartiger, künstlerisch, aus meiner Sicht sehr begabter, humorvoller Mensch. Auf eine ganz andere Art, aber ähnlich wie Kurt Ebelhäuser, der auch genauso wie wir völlig positiv bekloppt ist. Und wir können also hier um die Ecke quasi aufnehmen und fahren dann rüber da nach Koblenz und mischen mit Kurt ab und können dabei auch noch irgendwie dummes Zeug reden. Und dann geht das nach zu Andreas Jung nach Berlin zum Mastering, der ja schon damals die weniger Fett mehr Muskeln aufgenommen hat. Und so schließt sich für uns irgendwie auch künstlerisch so ein Kreis und menschlich passt das super.
Ja, ich glaube, man sieht dann auch mal so Leute wieder, die man jetzt schon länger nicht gesehen hat.
Ja.
Ne? Das kommt dann wahrscheinlich auch nochmal dazu, dass das so eine Komponente halt reinbringt.
Ja, das ist irgendwie, ja, du musst ja auch so sehen, wenn du so jahrzehntelang auf Entzug bist. Also für mich war es ja so, ich habe ja quasi die Rock, ja, Rock-Karriere kann man ja gar nicht sagen, aber die Schließmuskelzeit eingetauscht gegen eine berufliche Tätigkeit im Fernsehen und im Hörfunk und so. Auch schön, ich liebe meinen Beruf. Aber es ist natürlich künstlerisch viel erfüllender, seine eigenen Dinge umzusetzen, als im Redaktionsauftrag Dinge zu machen. Und dieses große Glück, Musik zu machen, das kann man durch nichts ersetzen, außer eben dadurch, dass man nochmal Musik macht. Und weil es die Band nicht mehr gab, war ich natürlich auch ein bisschen verzweifelt. Aber wir waren natürlich auch irgendwann an einem Punkt, wo wir sagen mussten, mit Schließmuskel, können wir das auch gesundheitlich, können wir diesen schnellen Punk weiterspielen? Wo wollen wir eigentlich hin? Wollen wir unsere eigenen Karikaturen werden? Oder wollen wir im Leben nochmal was ganz Neues werden? Und so ist Schlafke ist dann eben in die soziale Arbeit gegangen. Ich bin in die Medien gegangen. Und Böckler und Ticht haben auch ihr Ding weitergemacht. Und wir haben eigentlich bürgerliche Existenzen gepflegt.
Ich wollte auch nochmal sagen zu der Single. Für uns ist das natürlich auch echt großartig, dass das bei euch als Single erscheint. Das macht dann natürlich noch mehr Sinn, dass man das dann irgendwie in der Hand hat. Wir haben einfach nur gedacht, ja okay, wir können hier auch einfach nur digital rausbringen und so weiter. Wir haben uns da ja auch gar nicht groß drum gekümmert, sondern wir haben das irgendwie, haben uns auch sehr viel Zeit gelassen, das alles in Ruhe ausgearbeitet und genautscht herum.
Ja, ekelhaft. das ist natürlich eine schöne Fügung, dass wir uns jetzt kennenlernen und dass du die alten Sachen nochmal auf CD, auf Vinyl rausbringen möchtest und gleichzeitig auch diese Single mit uns realisieren willst. Es ist irgendwie, manchmal ist es komisch, dann entschließt man sich zu etwas und dann plötzlich gibt es diese Fügung, dass es irgendwie mit Sterbt alle Records jetzt plötzlich übereinkommt. Und ja, ich finde das manchmal überraschend, dass es manchmal solche Duplizität von Ereignissen gibt.
Na, der Hintergrund ist ja der, dass wir jetzt dieses Label vor 4 Jahren gegründet haben, dass wir gesagt haben, so ja, okay, andere Labels hatten jetzt 20 Jahre Zeit gehabt, gewisse Sachen zu machen so und die haben es nicht hinbekommen und jetzt machen wir das halt, bevor es dann gar keiner macht.
Ja, warum? Weil du es kannst, ne?
Ja, und wer weiß, ich sag mal, ich denke bei jeder Platte, denke ich ja, wer weiß, wie viele Platten ich noch, wie viel da noch kommt, ne? Aber ich meine, das muss man sich ja tatsächlich fragen und ich finde es auch schön, dass das dann nochmal irgendwie eine gewisse Würdigung findet und wir sind als Band mit Schließmuskel und mit Zwackelmann ist das genauso, weil wir hier auch sehr abgeschieden leben, immer so unter ferner Liefen gelaufen und so weiter. Und es ist schön, dass da doch noch ein paar Leute sind, die das irgendwie zu würdigen wissen. Ne? Wir haben keine Lobby, die da hinter uns steht und uns irgendwie, oder wir kriegen nicht vom Staat irgendwie, weiß nicht, 20.000 Euro, um eine Platte aufzunehmen. Wir müssen das immer irgendwie selber durchziehen und das ist dann ganz schön, wenn man da vielleicht doch noch mal ein paar Leute hat, die ein bisschen unterstützen.
Vielleicht gibt es ja irgendwann so eine Punk-Subvention im Rahmen der Kulturförderung oder so.
Ja, ich meine, jetzt so während Corona dieses, wie hieß das Ding, wo die Leute die ganze Kohle herbekommen haben.
Initiative
Musik. Genau, Initiative für Musik, da gab es das ja, dass sehr viele Leute da sehr viel Geld mit eingenommen haben für ihre Sachen da zu.
Ja. Ich meine, das ist natürlich auch für eine Band, die da wirklich von leben muss, ist das natürlich auch nochmal was anderes. Auch die Corona-Zeit war da für diese Band sehr schwierig. Ne? Da konnte ich mich schön zurücklehnen mit Zwackelmann. Ich so, okay, ich habe ja nie Geld verdient. Also ich war auch ganz froh über eine kleine Pause, Konzertpause, weil einfach alles auch ein bisschen viel wurde. Und insofern habe ich diese Krise locker gemeistert. Ne? Aber für manchen Profimusiker war das natürlich schon eine schwere Zeit irgendwo.
Ich meine, viele sind ja dann auch irgendwie, haben den Beruf gewechselt oder auch jetzt nicht nur auf Musiker festzumachen, sondern auch irgendwie Tontechniker oder Lichtmenschen so irgendwie.
Oder das Geschlecht.
Oder das Geschlecht, ja. Ja, ist auch auf jeden Fall ein sehr gutes Stichwort. Corona ist vorbei. Zwackelmann bringt dieses Jahr oder nächstes Jahr noch sein neues Album raus. Die zwei neuen Schließmuskel-Songs kommen auf der 7-Inch. Fast alles wie vor der Pandemie und damit entlasse ich euch jetzt und sage danke für die Einladung und ihr hört euch auf jeden Fall nochmal die gesammelten Werke der Band Schließmuskel an.
Ja, wir bedanken uns natürlich auch.
Ja, das machen wir auch.
Tschüss.
Tschüss. Ja.
Zitronen zwischen Mafia-Spionen im Dufte der Zitronen zwischen Mafia-Spionen. Hast du einen klugen Paten, bist du immer gut beraten, erfüll ihm jede böse Tat. Frag ihn erst in Not und Rat, der große Don ist dein Profil. Er ist der Chef, der oben steht. Erfüll ihm jede böse Tat. Frag ihn erst in Not und Rat. Im Alphabet der Mafia.
Du bist im Clan, im Clan, im Clan,
im Clan,
im Clan,
im Clan. Damals in Palermo wurde ich geboren. Im Dufte der Zitrone. Mafia-Spionen im Dufte der Zitronen zwischen Mafia-Spionen. Zitronen zwischen Mafia-Spionen im Dufte der Zitronen zwischen Mafia-Spionen.
Himmelswolken ziehen. Haucht sie Trost in meine Brust und aus ihrem Golde blühen alle Blumen meiner Lust. Brechen ihre Pflicht, kann ich beide stolz entbehren, aber meine Zitter nicht. Reißet meines Lebens Sehne, will sie mir ein Kissen sein, lullet mich die süßen Töne in den letzten Schlummer ein. In den Grund des Tannenhaines senkt mich leise dann hinab und schnappt eines Leichensteines, stellt die Zitter mir aufs Grab. Dass ich, wenn zum stillen Reigen aus des Todes dunklen Bann mitternachts die Geister steigen, ihre Saiten rühren kann. In der Ecke, da gibt es einen Zug, der so manchen Menschen ins ferne Jenseits trug. Durch Wälder und durch Wiesen für täglich seine Fahrt, doch die wenigsten, die wissen, wann dieser Unhold naht. Denn Karambolagen provoziert er immer gern, wenn lahme Autofahrer seine Gleise überqueren. Neulich beispielsweise nahm er einen Mann aufs Korn. Das arme Opfer hat dabei seinen linken Arm verloren. Den Arm, den schliff der Bocholter bis zur Endstation. Zum Glück fand man ihn wieder bei einer Suchaktion. Ein Notarzt hatte ihn unterm Vorderrad erspäht. Das gute Stück wird jedenfalls erfolgreich angenäht. Das ist der lustige Bocholter. Das ist der lustige Bocholter. Das ist der lustige Bocholter. Auf Selbstmordkandidaten zieht er magisch an. Erst gestern warf sich wieder jemand auf den Schienenstrang. Die depressive Dame war auf der Stelle tot. Sie schrieb noch einen Abschiedsbrief in ihrer fürchterlichen Not. Darin stand geschrieben, wie sinnlos das Leben wär. Und genau aus diesem Grunde kam sie wohl auch hierher. Die letzte Rettung wäre dieser Zug für sie gewesen. Von seiner Zuverlässigkeit hätte sie schon oft gelesen. Das ist der lustige Bocholter. Das ist der lustige Bocholter. Das ist der lustige Bocholter. Wir fahren, fahren, fahren mit der Eisenbahn. 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 Mit der lieben Eisenbahn. Mit der guten Eisenbahn. Wir fahren, fahren, fahren mit der Eisenbahn. Wir fahren, fahren, fahren mit der Eisenbahn. Mit unserem lustigen Bocholter. Mit unserem lustigen Bocholter. Mit unserem lustigen Bocholter.
Ich weiß nicht, der Bocholter-Mensch.